Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Ein Pfarrer nennt im Gemeindebrief aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zur Geschlechtervielfalt einen Angriff auf Gottes Ordnung und muss daraufhin seine Gemeinde verlassen. Eine Imbissbudenbesitzerin in Berlin hängt in ihrem Lokal zahlreiche Bibelverse auf, darunter auch einen, der Homosexualität als Sünde bezeichnet. Medien berichten empört, die Justiz nimmt Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung auf. Die christliche Organisation Pro Femina ermutigt Schwangere, ihre Babys nicht abzutreiben und bekommt immer mehr Druck dafür. Regelmäßig gibt es Farbanschläge auf Beratungszentren. Politiker fordern, Pro Femina die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Sind diese aktuellen Beispiele Einzelfälle oder dokumentieren sie einen echten Kulturwandel in unserem Land? Und wenn sich da in Deutschland gerade wirklich was verändert, wie können wir als Christen auf eine gute Weise damit umgehen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Und Matthias, gleich zu Beginn mal die Frage, täuscht der Eindruck oder wird es tatsächlich zunehmend schwieriger, bestimmte Dinge öffentlich zu sagen?
Ich denke, der Eindruck täuscht nicht. Das erleben wir nicht nur in christlichen Kreisen oder mit christlichen Themen, sondern ganz allgemein mit gesellschaftlichen Themen. Ich glaube, die letzte Woche, war eine Woche, in der das sehr offensichtlich wurde. Es gab einen großen Aufschrei allgemeiner Empörung darüber, dass die UEFA eine Untersuchung angestellt hat, weil der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer eigenmächtig nicht die vorgeschriebene Spielführerbinde der UEFA getragen hat, sondern eine regenbogenfarbene Binde. Und da wurde den Verantwortlichen der UEFA schon vorgeworfen, rechtsextreme Positionen zu vertreten. Und das, obwohl sie einfach auf die Einhaltung bestehender Regeln geachtet haben. Es war dann nicht verwunderlich, dass nach dem öffentlichen Druck das nicht weiter verfolgt wurde. Direkt danach hat dann die Stadt München einen draufgesetzt und mit breiter öffentlicher Unterstützung und politischer Unterstützung vorgeschlagen oder beantragt, dass die Allianz Arena beim Länderspiel in Unterstützung der LGBT und Q-Community in Regenbogenfarben leuchten sollte. Da steht wiederum im ganz klaren Widerspruch zum Neutralitätsgebot der UEFA, die von daher gar keine andere Wahl hatte, als diesen Antrag abzulehnen. Und wieder gab es einen großen Aufschrei öffentlicher Empörung. Gegensätzliche Stimme war nicht zu hören. Oder sie fanden keine öffentliche Erwähnung. Das heißt, eine kritische Sicht auf die LGBT- und Q-Philosophie wird gar nicht mehr toleriert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn da jemand öffentlich gesprochen hätte, es dieser Person nicht gut bekommen wäre. Ich habe mir überlegt, was passiert, wenn jetzt vielleicht ein deutscher Nationalspieler, vielleicht ein Christ unter den deutschen Nationalspielern, ich weiß nicht, ob es dort einen gibt, gewagt hätte, sich gegen diese Agenda zu stellen, vielleicht sogar öffentlich zu sagen, dass er es eigentlich gut und richtig findet, dass Homo-Themen nicht schon Kindern und Jugendlichen nahegebracht werden sollen. Ich kann mir vorstellen, dass der aufgrund von öffentlichem Druck aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen worden wäre.
Das würde aber ja heißen, man darf nicht mehr alles sagen. Und man hört aber immer wieder, gerade in den letzten Monaten, in Deutschland darf doch jeder sagen, was er denkt. Sogar die abwegigsten Dinge. Du kannst es kommunizieren, auch im Internet. Du musst halt mit den Konsequenzen leben. Ist das Meinungsfreiheit?
Nun, zum einen möchte ich es nicht dramatisieren. Ich glaube, wir haben eine Meinungsfreiheit, die von Gerichten geschützt wird. Ich denke, wir haben eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, von daher wohl weniger im Bereich des Juristischen als vielmehr im Bereich des Gesellschaftlichen. In der sogenannten Cancel Culture werden diejenigen, die vom Mainstream nicht akzeptierte Positionen vertreten, gesellschaftlich mundtot gemacht. Sie werden gecancelt. Und das ist das, was man eben gesellschaftlich erdulden muss, wenn man die falschen Positionen vertritt. Das heißt, entweder werden bestimmte Positionen gar nicht mehr erwähnt, sie finden einfach keinen Platz in der öffentlichen Berichterstattung, oder, und das erleben wir auch, die Thesen, die dann vorgebracht werden, werden so übertrieben und verzerrt dargestellt, bis sie dann von allen gebrandmarkt werden und die Leute, die sie vertreten haben, zu Personen non grata degradiert werden. Das ist ja das, was dem von dir eingangs erwähnten Pastor Markus Piel geschehen ist, der einfach in einem Gemeindebrief nur biblische Positionen verteidigt hat. Also ich glaube, das ist das, was wir erleben. Keine wirkliche Einschränkung der Meinungsfreiheit im juristischen Sinne, aber eben doch ein gewisser Druck, dass bestimmte Meinungen öffentlich nicht mehr vertreten werden können, ohne dass es ernste Konsequenzen hat. Und das ist dann zumindest im weiteren gesellschaftlichen Sinne keine wirkliche Meinungsfreiheit.
Dieser Wandel, der vollzieht sich ja unglaublich schnell. Noch vor wenigen Jahren, da konnte man bezüglich der gleichgeschlechtlichen Ehe unterschiedliche Positionen vertreten. Ich erinnere mich, in der CDU gab es da große Diskussionen auch, Stimmen, die das durchaus kritisch sahen und die gleichgeschlechtliche Ehe im Widerspruch zur Definition einer Ehe sahen. Sogar Angela Merkel war dagegen. Ein anderes Beispiel, das Gender-Sternchen für Geschlechtervielfalt, das haben höchstens ein paar Gelehrte an den Universitäten verwendet. Heute lese ich das sogar in Schreiben unserer Theologischen Hochschule aus Ebersbach. Fragen des Lebensrechts wurden sehr kontrovers diskutiert. Mittlerweile hat man bei vielen dieser Themen den Eindruck, da darf es keine zwei Meinungen mehr geben. Wie kam das so plötzlich?
Ich weiß nicht, ob ich da perfekte Antworten drauf habe, aber ich denke, es gibt zumindest zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Zum einen leben wir einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der Meinungen oft geprägt werden durch kurze Videos, YouTube, Blogartikel, Facebook-Einträge. Das heißt, Positionen werden oft nicht tief reflektiert, sie entstehen nicht über einen langen Zeitraum und sind dann fest, sondern sie werden sehr schnell angenommen und können deswegen auch schnell wieder umschwenken. Von daher kann eine öffentliche Meinung sehr schnell kippen, wenn sie nicht ein festes Fundament hat. Ich glaube, das fehlt uns in dieser Zeit. Zum anderen gibt es aktuell so eine Tendenz zu einer ja fast toxischen Empörungshaltung. Ja, man empört sich gerne. Das ist im Moment, gehört zum guten Ton. Und diese beiden Dinge zusammen, also wenig feste Meinungen, die leicht beeinflussbar sind, und ein dann auch übertreiben, ein sich empören über andere Dinge, die dann irgendwie nicht mehr okay sind, das führt dazu, dass relativ schnell ein Kulturwandel stattfinden kann.
Wenn man sich die Agenten dieses Kulturwandels anschaut, muss man feststellen, ihr Vorgehen, das nimmt ja schon fast religiöse Züge an. Sie fordern ein Bekenntnis, zum Beispiel: Zeig mit der Art, wie du redest, dass du es ernst meinst mit der Geschlechtervielfalt. Das sehen wir zum Beispiel in den Nachrichten. Oder trag die Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz. Sie treten stark missionarisch auf und disziplinieren die, die aus der Reihe tanzen. Wie ist es zu erklären, dass hier Medienmacher, Politiker, Hochschuldozenten auf eine oft extrem intolerante Weise Toleranz einfordern?
Ja, ich denke, das ist die Verlogenheit dieses ganzen Toleranzgeredes. Das beginnt ja schon damit, dass Toleranz selber zum Dogma erhoben wird. Man muss alles tolerieren. Wer das nicht tut, der wird als engstirnig oder radikal und gefährlich abgestempelt. Dabei ist aber die Toleranz natürlich nur ein vorgeschobenes Dogma. Es ist gar kein wirkliches Dogma. Denn letztendlich geht es den Vertretern dieser Toleranz ja nur darum, ihre vormals inakzeptablen Positionen salonfähig zu machen. Hier werden also Positionen genommen, die absolute Randpositionen sind. Man fordert Toleranz, man pusht diese Themen sehr klug über die öffentlichen Medien, über die sozialen Medien. Und wenn sich das dann ausbreitet und zu einer Mehrheitsposition wird, dann wechselt auf einmal der Kurs. Und dann werden die Toleranz eingefordert haben, auf einmal zu großen Verteidigern dieser einen Wahrheit. Das heißt, sie werden komplett intolerant, weil es nur noch die eine richtige, die eine akzeptable Meinung gibt. Und so kommt es unter dem Banner angeblicher Toleranz dann zu einem radikalen Kulturwechsel, wo also das, was Randthemen waren, was gesellschaftlich nicht unbedingt toleriert wurde, toleriert werden muss, bis es die Mehrheitsmeinung wird, und dann ist alles andere verboten. Und schwupps hat man die Meinung gedreht.
Wobei man ja auch sagen muss, es geht wirklich um Akzeptanz, die eingefordert wird. Denn Toleranz wäre ja ein Ertragen, und das gab es vielleicht schon viel länger, dass auch bestimmte Lebensformen oder Einstellungen toleriert wurden. Aber es geht ja eigentlich um mehr. Es geht um das Durchdrücken dieser Überzeugungen.
Genau so ist es. Manchmal ist es so, dass es mit Toleranz anfängt. Das fordert man zuerst. Toleriere doch auch meine Position. Und das erleben wir auch in theologischen Diskussionen. Das erleben wir in unserem eigenen Gemeindebund. Wenn ich da an die Frauenfrage denke, können Frauen Pastorin werden? Das war klar, das war nicht möglich. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, ja, aber wenn manche Gemeinden das wollen und wenn manche Frauen sich berufen fühlen, dann lass das doch zu. Hab doch, akzeptier das doch, tolerier doch eine andere Position. Müsst ihr ja nicht so machen. Und dann wurde diese Position so weit gepusht, dass man heute eigentlich gar nichts mehr dagegen sagen darf. Das erleben wir selbst in Kreisen wie in unserem eigenen Bund.
Es gibt also den Kulturwandel und das Klima wird rauer für diejenigen, die vom Mainstream abweichen, und das heißt auch für Christen. Jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir damit um? Ich nehme wahr, dass die meisten von uns, und ich schließe mich damit ein, echten Gegenwind eigentlich nicht gewohnt sind. Mal belächelt werden für meine Überzeugungen, okay, das habe ich schon erlebt. Aber dass ich richtige Nachteile erleben soll, weil ich Gottes Wort mehr vertraue als dem, was die Gesellschaft lehrt, zum Beispiel eine Anklage wegen Volksverhetzung oder Ähnliches, dass ich das riskiere, ich muss zugeben, da wird mir schon manchmal etwas bang. Gibt es nicht einen leichteren Weg?
Ja, dass dir bang wird, das ist ja erstmal nachvollziehbar. Denn in der westlichen Welt war es bisher so, lange Jahre so, dass vielleicht nicht das Evangelium, aber zumindest die Frucht des Evangeliums, das heißt die christlichen Werte, wirklich die Leitkultur waren. Wir gehörten damit mit unseren christlichen Werten zu den Guten in der Gesellschaft. Das fand jetzt nicht jeder toll, aber es fand allgemeine Anerkennung, allgemeinen Respekt. Und das ändert sich jetzt zusehends. Damit geschieht aber letztendlich in der westlichen Welt, hier in Deutschland, nur das, was für den Großteil der Kirchengeschichte und in den meisten Regionen der Welt wirklich der Status quo war und oft auch noch ist und was auch die Bibel ankündigt. Ja, Jesus hat seinen Jüngern eben nicht gesagt, ihr müsst nichts befürchten, es wird immer alles einfach sein. Er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Paulus hat gelehrt, dass alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung leiden müssen. Das heißt, wir tun gut daran, das immer wieder klar zu haben, das zu bedenken. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Er hat nicht gesagt, das wird immer einfach. So, und das fällt uns schwer, weil wir das nicht gewohnt sind, aber es ist eigentlich uns klar und wir müssen diese biblischen Wahrheiten tief verankern in unserem Herzen. Und gleichzeitig sollten wir uns immer wieder klar machen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Jesus zu folgen lohnt sich. Auch wenn das zu Nachteilen in dieser Welt führt. Diese Welt ist vergänglich. Jesus besteht immer und vor ihm werden wir eines Tages stehen. Und wir wollen, dass er uns dann froh annimmt und sagt, ihr habt euch zu mir bekannt und ich bekenne mich zu euch. Von daher ist es keine Option, sich der Mehrheit anzupassen. Faule Kompromisse zu machen, zu schweigen, das geht nicht. Wir haben eine frohe Nachricht und wir haben den Auftrag, diese zu verkünden. Auch dann, wenn sie erstmal nicht froh und dankbar aufgenommen wird. Und das ist tatsächlich das, was uns auch die Bibel deutlich sagt. Das Evangelium, so schreibt es Paulus an die Korinther, ist ein Lottergeruch des Todes denen, die verloren gehen. Aber gleichzeitig ist diese Botschaft, die erst einmal auf Widerstand stößt, eine so kraftvolle Botschaft, dass sie Menschenherzen verändert. Es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und da möchte ich uns Mut machen zu sagen, ja, wir haben eine frohe Botschaft, wir sind in diese Welt gestellt als Botschafter an Christi Stadt und diese Welt ist uns feindlich gesinnt. Der Fürst dieser Welt ist nicht unser Herr und deswegen müssen wir damit rechnen, dass dagegen angekämpft wird, aber wir kämpfen für den siegreichen Herrn und deswegen lohnt es sich.
Wir sollten also damit rechnen, dass Gegenwind und sogar Feindschaft kommen, das ist uns verheißen von Jesus selbst. Dann ist aber ja immer noch die Frage, wofür wir Gegenwind bekommen, wofür wir angefeindet werden. Ich habe schon Christen erlebt, die auf eine sehr lieblose und verletzende Weise anderen ihre Sicht vor den Latz geknallt haben. Und ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der sowas erlebt und Christen dann in eine negative Schublade packt. Und mir mangelt es auf der anderen Seite auch an Verständnis, wenn so ein Christ dann die Märtyrerrolle einnimmt und meint, die Leute würden ihn nur ablehnen, weil er die Wahrheit sagt. Welche Prinzipien lehrt uns Gottes Wort in dieser Hinsicht?
Ja, erst einmal möchte ich sagen, ich bin ja ganz deiner Meinung. Doch gleichzeitig muss ich bekennen, ich habe das auch selber schon gemacht. Ich habe auch schon christliche Positionen lieblos und arrogant vertreten, sodass der Widerstand, den ich dann erlebt habe, vielleicht gar nicht so sehr begründet war mit dem, was ich gesagt habe, sondern mehr mit dem, wie ich es gesagt habe. Von daher will ich hier nicht so sehr nur über andere reden, sondern muss ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich noch ein Thema, an dem ich dranbleiben muss. Denn unser Auftrag, und das ist klar, ist die Wahrheit in Liebe zu sagen. Unser Ziel sollte nicht sein, einfach nur Recht zu haben. Unser Ziel ist es, Menschen zu gewinnen. Das heißt, wenn wir unseren Auftrag, die Wahrheit in Liebe sagen, und unser Ziel, Menschen zu gewinnen, klar haben, dann werden wir anders kommunizieren. Und wenn wir dann Widerstand erleben, dann ist es gut, mal selbstkritisch zu hinterfragen, haben wir vielleicht nicht das vertreten, was wirklich biblisch ist? Oder haben wir vielleicht das Biblische nicht so vertreten, wie es christusgemäß ist? Das heißt, uns selbst auch mal zu hinterfragen und dann Buße zu tun und da auch unsere Wege zu ändern. So, ich glaube, das wären gute Prinzipien, sodass wir nicht in eine falsche Märtyrerrolle geraten. Und ich denke, das ist auch wichtig, gerade auch im aktuellen Kulturwandel. Manchmal habe ich schon auch den Eindruck bei Leuten, die so denken wie wir, dass sie sich schon sehr schnell so in der wir sind Verfolgte, uns geht es so ganz schlimm und wir sind die kleine Minderheit, dass sie sich in so eine Rolle hinein gedrängt sehen oder sie für sich reklamieren, wo ich sagen muss, na, also wir sind längst noch nicht verfolgt für unseren Glauben. Wir haben große Freiheiten in diesem Land. Und ja, das Klima ist ein bisschen rauer geworden, aber insgesamt haben wir noch viele Freiheiten. Und ich finde es da manchmal auch fast ein bisschen schwierig, wenn wir von echter Christenverfolgung hören und uns dann selber so belabeln. Also von daher, so eine Märtyrerrolle ist vielleicht ohnehin noch gar nicht so passend. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch mal kommen kann, aber wir sollten da auch nicht übertreiben. Das werfen wir unseren Kritikern manchmal vor, dass sie das, was wir sagen, dann übertreiben. Wir vertreten eine biblische Position zum Umgang mit Homosexualität und die nennen uns gleich homophob, obwohl wir das überhaupt nicht sind, und sagen, ihr übertreibt total. Müssen wir aufpassen, dass wir das nicht selber machen und sag mal, ein bisschen Widerstand, ein bisschen mehr antichristliche Thesen in der Gesellschaft sofort zur Christenverfolgung erklären.
Du hast vorhin die EM angesprochen und diese Diskussion um die Regenbogenflagge hier in München. Da wäre meine Frage, was ist da eigentlich unsere Aufgabe als Christen? Sollen wir das mitkommentieren auf Instagram, auf Facebook? Müssen wir dazu überhaupt Stellung nehmen oder ertragen wir das einfach?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Ich glaube, manchmal ist es besser, einfach mal die Klappe zu halten. Also ich habe da manche Kommentare auch gelesen, wo ich dachte, die sind nicht weise, die sind lieblos. Die wichtigen Stellungnahmen sind oft die differenzierten. Und die lieber nicht über Instagram, das kriegen wir nämlich nicht hin. Das heißt, ich fände es dann hilfreicher, wirklich in einem persönlichen Gespräch, wo Rückfragen stattfinden können, über sowas mal zu reden. Sicherlich würde ich mich freuen, auch über differenzierte Positionierungen vielleicht mal im Rahmen eines Leserbriefs oder solcher Bereiche. Also da kann es sicherlich Christen geben, die berufen sind, das auch mal zu thematisieren. Andererseits ist es auch gut, mal zu hinterfragen. Ich denke, viele, die Regenbogenfahnen schwenken, wissen gar nicht genau, was sie damit jetzt eigentlich meinen. Warum machen sie das eigentlich? Und ich glaube, viele haben den Eindruck, sie müssen sich jetzt hinter verfolgte Menschen stellen. Und das ist ja erst einmal gut. Ich bin auch dafür, dass wir uns hinter Menschen stellen, die aufgrund von was auch immer verfolgt werden. Dass dahinter vielleicht eine größere Agenda ist, dass da eine Lobbybewegung hintersteht, die, wie du das vorhin schon gesagt hast, fast religiöse Züge angenommen hat, das ist ja vielen, die so eine Fahne schwenken, gar nicht klar. Und deswegen einfach das nur abzukanzeln und die Leute durchzubeleidigen, das macht keinen Sinn, sondern hier eine differenzierte Auseinandersetzung. Vielleicht erstmal fragen, was verbindest du mit der Regenbogenflagge? Weißt du eigentlich, wo der Regenbogen herkommt? Steht hier in der Bibel, können wir da mal rüber reden? Also ich glaube, das bringt viel mehr.
Ein Ort, wo das Thema für viele unserer Zuhörer besonders praktisch wird, ist der Arbeitsplatz. Wir haben Gemeindemitglieder, die sich für ihre christlichen Überzeugungen schon vor ihren Chefs verantworten mussten. Da kann es ja sehr schnell existenziell werden. Im schlimmsten Fall verlierst du deinen Job und damit dein Einkommen. Welche Strategie empfiehlst du da?
Auch hier würde ich erstmal sagen, also im Moment ist es definitiv noch so, dass auch Christen Rechte haben und es einen Schutz vor Willkür gibt. Wir haben Religionsfreiheit in unserem Land und die wird verteidigt. Und von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht das allgemeine Problem. Aber natürlich kann sich das ändern und natürlich kann es Einzelfälle geben, in denen Christen auch unter Druck geraten. Da ist es umso wichtiger, dass wir wissen, wer letztendlich im Regiment sitzt. Dein Chef entscheidet nicht über deine Zukunft. Der kann dich entlassen, aber über deinem Chef steht einer, der alles regiert und alles richten wird. Und wir dürfen wissen, Treue zu Jesus lohnt sich. Er ist unser guter Hirte. Er lässt es zu, dass wir manchmal durch finstere Täler müssen, aber er führt uns eben auch hindurch. Er geht mit denen hindurch, die sich zu ihm bekennen. Und von daher, glaube ich, ist es gut, auf ihn zu hören und zu fragen, welche Strategien gibt Jesus uns? Ich würde vielleicht da zwei Bibelstellen zitieren wollen. Eine direkt von Jesus und dann eine von Petrus. Jesus sagt in Matthäus 10, ab Vers 16, zu seinen Jüngern, und ich glaube, das bezieht sich auf alle Jünger bis zum heutigen Tag: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ja, das sind Worte, das ist eine Strategie. Das heißt, klug wie die Schlangen, ohne Falsch wie die Tauben, damit rechnen, dass wir vor Gerichte gestellt werden. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, keine Sorge, ich behüte euch, alles wird gut. Nein, er sagt, das wird geschehen. Aber er sagt auch, ich stehe euch dann bei. Ich gebe euch die rechten Worte. Und letztendlich sagt Jesus auch, wer sein Leben bewahren will, wer seinen Arbeitsplatz bewahren will, wer alle Güter dieser Welt bewahren will und deshalb mich verleugnen, der wird alles verlieren. Aber wer um meinetwillen sein Leben verliert oder seinen Job oder was auch immer, der wird sein Leben wirklich gewinnen. Ich denke, das ist gut, das klar zu haben, in unserem Herzen das festzufahren kann. Vielleicht noch ein letztes Bibelwort aus 1. Petrus 2. Da sagt Petrus auch an Christen, die um ihres Glaubens willen unter Druck geraten: Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Auch wieder wunderbar, wie Petrus hier deutlich macht. Wir sollen darauf bedacht sein, mit guten Taten Menschen zu überzeugen. Dass Menschen unsere guten Werke sehen und dann Gott preisen eines Tages. Das muss unser Ziel sein. Das heißt, gerade da, wo wir Widerstand erleben, lasst uns darauf bedacht sein, dass wir nicht zurückschlagen, sondern dass wir liebevoll bleiben, dass wir aber auch mutig und klar für das eintreten, von dem wir überzeugt sind. Ich glaube, so möchte ich umgehen mit Widerstand, und ich weiß, als Pastor habe ich es da vielleicht leichter als so mancher, der in der freien Wirtschaft tätig ist, aber das wünsche ich auch jedem Christen, der vielleicht in einem schwierigen säkularen Umfeld arbeitet, dass er so ein Licht ist für Jesus, ein Abbild des Herrn als Zeugnis für die Menschen.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. Es war vermutlich nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.